So, Abmarsch. Wir sind auf dem Weg nach Essen.
Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto und dann sammeln wir den Piet von den Brettsägeln noch ein und dann geht's los, los, los.
So. Okay. Hier, müssen wir die Tür ölen hier. So ist das.
Ist noch richtig früh, ist noch gar nicht richtig hell.
Ja, das ist so ungewohnt. Ach je. So, umsortieren können wir dann nachher. Heute ist ja nur Pressetag. Ja, heute können wir noch nicht in die Messe hallen. Heute ist im Prinzip nur Pressekonferenz und Neuheiten-Show. Auf nach Essen.
Los, los, los.
Willkommen zur Ausgabe 331 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine genauso wie ich erschöpfte Partnerin Jutta mir gegenüber.
Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der tatsächlich erschöpfte, aber trotzdem immer fidele Michael.
Ja, wir sind nämlich jetzt am Mittwochabend und wir schneiden noch schnell eine Folge für euch zusammen, damit ihr perfekt vorbereitet seid auf die Spiel. Wir sind nämlich gerade zurück vom Pressetag der Spiel und haben uns schon ganz viele Sachen angeguckt und mit ganz vielen Leuten geredet. Und ich glaube, wir haben ein paar echt spannende O-Töne auch jetzt gleich in dieser Folge. Und wir werden auch das Geheimnis lüften, warum Aquaria in Deutsch ein anderes Cover hat.
Ja, bevor wir in die Themen einsteigen, schiebe ich einfach mal meinen obligatorischen Werbehinweis ein. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, wir sind heute Morgen, wie ihr gerade gehört habt, sehr früh los. Ja, ist ungewöhnlich früh für mich, das ist gar nicht meine Sache. Und waren dann, ich glaube, so um 9 Uhr irgendwie um den Richtung. Ne?
9.15 Uhr waren wir da.
Waren wir an das Spiel und wir hatten zwischendurch noch den Piet eingeladen von den Brettsägeln und den haben wir mitgenommen. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen gewartet und dann durften wir auch schon alle rein. Das Ganze ist ja kein normaler Messetag, der Pressetag, sondern also man kann sich das nicht so vorstellen, dass die Presse jetzt auf die Messehalle darf oder sowas. Das ist
nee,
tatsächlich verboten.
Die sind ja noch im Aufbau und genau. Das ist absolutes Tabu. Da gab es wohl auch den ein oder anderen Clinch, weil Leute da rein wollten.
Ja, und in den früheren Jahren war das auch so, bis letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie es dann geändert. Letztes Jahr durfte man nicht mehr auf die Messe während des Aufbaus und durfte da auch keine Termine mehr wahrnehmen oder sowas. Das, was ihr am Eingang jetzt in dem großen Foyer seht morgen, ja, wo dann quasi die Toiletten sind und die, ja, da sind so ein paar Bänke und sowas, ja. Und bevor ihr in Halle 8 reingeht, das war quasi die Pressekonferenz-Area. Da waren dann halt Tische und Stühle aufgebaut und eine Bühne. Ja, da ist auch heute Abend noch, also jetzt gerade, wenn wir hier gerade sprechen, ist da irgendwie noch eine Ausstellerparty, glaube ich, weil nach uns, also nach der Pressekonferenz, haben sie da irgendwie so eine Party-Sachen aufgebaut. Ja, und dann sitzen wir alle da und dann geht halt irgendwann das Programm los und auf der großen Leinwand über der Bühne, ja, das ist diese große Anzeigetafel, die ist auch permanent installiert, die seht ihr dann auch, wenn ihr da reinkommt, da wurde dann so ein Werbeclip abgespielt, ja, so ein Clip über die Messe und dann kam auch schon die Geschäftsführerin der Messe und der PR-Chef auf die Bühne.
Genau, und die haben uns dann erstmal so durch das Standardprogramm, sage ich mal, geführt. Also haben so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, wo stehen wir, wie gut oder schlecht sind wir gerade in Sachen Brettspielen unterwegs, bevor dann die Verleihung des Deutschen Spielepreises kam. Was mir direkt beim Reinkommen aufgefallen ist, dass dieses Mal wesentlich mehr Stühle aufgestellt waren. Also es scheinen sich deutlich mehr Presseleute angemeldet zu haben, beziehungsweise es wurden mehr zu dieser Veranstaltung akkreditiert. Das ist ja auch immer eine Entscheidung von denen, wer jetzt alles so ein Presseticket für den Pressetag bekommt. Es war auf jeden Fall deutlich mehr los als im letzten Jahr oder auch im vorletzten Jahr.
Ja, das hat man hinterher auch auf der Neuheitenshow, über die reden wir gleich noch, gemerkt, dass es schon ziemlich voll wurde, sag ich mal, ja. Ja. Aber ich finde das ja auch eine gute Sache, weil das zeigt ja einfach nur, dass die Branche auch wächst. Und das hat sich dann auch ein bisschen gezeigt in den Zahlen, die sie da vorgestellt haben. Üblicherweise fängt diese Präsentation immer ein bisschen an mit so ein paar Industriezahlen, so wie hat sich denn der Brettspielsektor entwickelt und sowas. Und wie hat sich die Messe auch entwickelt? Der Brettspielsektor hat sich tatsächlich ziemlich gut entwickelt. 2025 hat der Brettspielmarkt in Deutschland um 18% zugelegt. Das ist ganz schön krass, finde ich. Haupttreiber laut den Messeleuten sind allerdings Trading Card Games und dort ganz speziell Pokémon. Also das finde ich schon krass, wenn man so ein einzelnes Produkt nennt, das irgendwie so einen krassen Marktpush irgendwie auslöst anscheinend.
Ja, wir müssen da sauber sein, weil das ist keine Statistik von den Messeleuten. Die haben das natürlich auch von irgend so einem Statistikunternehmen gestellt bekommen. Genau. Also die haben das vorgestellt als die Zahlen und haben sich da auch immer sehr lieb bedankt bei wem auch immer, dem Dienstleister, von dem die diese Daten dann bekommen haben.
Ja, die Messe selbst ist auch größer geworden. Da haben wir ja schon darüber berichtet, dass die dieses Jahr eine Halle mehr hat. Das bedeutete dann, dass die 13% tatsächlich mehr Fläche haben. Und dann auch mehr Besucher aufnehmen können, weil sie halt mehr Fläche haben und da mehr Leute sich drauf verteilen können. Trotzdem war es schon oder ist es schon so, dass ja der Freitag schon ausverkauft ist und der Samstag auch. Und jetzt wurde schon gesagt, ja, Donnerstag sieht auch schon ganz schön aus, als ob es ausverkauft wäre. Und ich habe vor einer Viertelstunde, wir haben jetzt irgendwie 20 Uhr am Freitag, am Mittwochabend, ich habe vor einer Viertelstunde eine News gekriegt, dass eine Presseinformation bekommen, dass jetzt der Donnerstag tatsächlich auch schon ausverkauft ist. Und der Sonntag wohl demnächst auch weg ist. Das heißt, wenn ihr noch kein Ticket habt, dann wird es wirklich sehr eng.
Ja, und wie gesagt, dann wahrscheinlich nur noch für Sonntag. Und da muss man sich dann ja überlegen, ob man das dann wirklich noch tun will.
Ja.
Was ich auch sehr spannend fand, war, dass sie darüber berichtet haben, dass sie ja dieses Dauerticket gecancelt haben. Also es gab ja dieses Jahr zum ersten Mal kein Dauerticket für alle Tage, sondern nur Einzeltickets. Und es gab noch sogenannte Familientickets, die man buchen konnte, wo man dann eben mit der ganzen Familie hin kann. Und sie haben gesagt, dass dadurch, dass es eben nicht mehr diese Dauertickets gibt, sie mehr Karten verkaufen konnten und dass sie dieses Jahr auch deutlich mehr Familientickets verkauft haben als in früheren Zeiten.
Ja, insgesamt erwarten sie 220.000 Besucher, was eine deutliche Steigerung ist nochmal vom letzten Jahr. Und dann wurde auch direkt nochmal gefragt, weil da gab es ja auch das Gerücht, dass die Messe vielleicht ihren Standort ändern wollen würde, weil es halt langsam ein bisschen eng wird, ja, in Essen. Und da kam auch direkt die erste Frage von einem Journalisten aus dem Publikum, war dann, ja, wie sieht es denn damit aus? Und dann wurde ganz klar gesagt, also für die nächsten Jahre bleiben sie auf jeden Fall in Essen. Das wurde auch dann mit Applaus.
Aus gewissen Reihen wurde das mit Applaus begrüßt.
Genau, wobei ich natürlich immer noch denke, dass darüber ganz konkret nachgedacht wird, weil sie haben dann zwar in dem Verlauf dann auch gesagt, dass der Platz für die Aussteller jetzt ausreichend ist. Sie haben jetzt die Halle dazugenommen und im Zweifelsfall könnte man noch die Halle 8, da wo auch die Neuheitenshow drin ist und wo üblicherweise dann diese Schlange
Anstehen.
Am Anfang morgens ist, ja, die könnte man vielleicht noch dazu nehmen, aber dann ist tatsächlich Ende, ja, dann ist die Messe aus.
Ja? Ja.
Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, was da im Moment ja limitiert ist, offensichtlich, ist die Anzahl der Besucher, die sie reinlassen können. Ja? Das heißt, wenn da eine Woche vor so einer Veranstaltung die Tickets schon ausverkauft sind, dann werden da mit Sicherheit Leute drüber nachdenken, zu sagen, vielleicht können wir irgendwie eine Messe wechseln, die größer ist, wo wir uns ein bisschen mehr ausbreiten können, wo wir auch mehr Leute reinlassen können, wo wir dann nicht irgendwie eine Woche vorher sagen müssen, sorry, es gibt keine Tickets mehr. Ja, und damit auch diese ganzen Sachen, die da dranhängen, keine Tageskarten, keine Karten an der Tageskasse zum Beispiel und solche Geschichten. Ist ja schon relativ ungewöhnlich für so eine Art Messe.
Ja, wobei man sagen muss, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie da vorsichtig fahren und sagen, okay, nicht zu schnell gierig werden und sagen, lass uns das größer machen, weil da hängt ja auch noch viel mehr dran. Mehr Fläche und mehr Aussteller heißt natürlich auch, dass du mehr organisatorischen Aufwand hast. Größere Fläche, mehr Besucher heißt, dass du mehr Security-Aufwand und Leute hast. Und ich glaube, dass die hier vielleicht tatsächlich den Fahrplan fahren, erstmal zu gucken, ob das jetzt stabil bleibt. Und tatsächlich sie jetzt dauerhaft dieses Problem mit, wir haben alle Tickets frühzeitig ausverkauft und wir haben Anfragen von Ausstellern, die wir nicht unterkriegen würden, haben. Oder ob das quasi jetzt ein Peak ist, der dann in den nächsten Jahren wieder abfällt. Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Standortwechsel ja dann auch nochmal Änderungen bedeutet in den Prozessen, wo man halt wirklich vielleicht auch sagt, naja, lass uns erstmal bei dem, was wir kennen, bleiben und gucken, ob das jetzt stabil bleibt oder ob das jetzt nur gerade so ein Peak ist und das wieder abflaut.
Naja, also ich meine, das ist natürlich, das würde natürlich ein Erdbeben geben, sag ich mal. Mhm. Ja. Aber naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall wurde das Datum für das nächste Jahr schon bekannt gegeben jetzt auch. Das ist nämlich der 22. bis 25.10. Das heißt, wenn ihr euch ein Hotel reservieren wollt in Essen, jetzt tut das am besten. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch ein Zimmer. 22. bis 25.10. ist das.
Ja, also quasi exakt das gleiche Zeitfenster wie dieses Jahr.
Genau. Jo, dann wurde dann Mary Stritter auf die Bühne gebeten als Botschafterin der Spiel dieses Jahr. Und da hören wir doch gerade mal kurz rein.
Und ich freue mich sehr, hier zu sein und die Botschafterin zu sein. Ich bin auch überhaupt nicht hier nervös, weil ich da irgendwie in 8 Quadratmetern muss. Also ich finde das super. Ja, ich finde es auch super. Ich habe mich dran gewöhnt. Also es ist, glaube ich, gut für mein Ego oder schlecht, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet.
Ja, meine, jetzt bist du Spielbotschafterin. Du hast gerade schon gesagt, du fühlst dich geehrt. Aber was bedeutet das für dich?
Es bedeutet für mich vor allen Dingen sowohl Sichtbarkeit als Verantwortung, aber auch als Aufgabe und als Privileg, weil das macht mich sichtbar, das auf jeden Fall, ziemlich eindeutig. Aber eben auch meine Aufgabe, Spiele und Spielen sichtbar zu machen, auch Frauen im Spiel sichtbar zu machen und die verschiedenen Bereiche. Das ist vorhin ja schon gesagt, dass ich sozusagen auf ganz vielen Spielhochzeiten tanze. Das heißt, ich bin in Boardgames, ich bin in Trading Card Games, ich bin in TTRPGs und allen möglichen verschiedenen Sachen verbündet.
Genau, und du hast aber auch ein Steckenpferd, das hast du mir mal erzählt, wie es häufiger mal an Universitäten, was da Vorlesungen über Rollenspiele. Was machst du dann da?
Das ist tatsächlich einer meiner liebsten Teile meines Jobs, dann an Universitäten zu gehen und Leuten erstens zu erzählen, was ist das, wenn es neu für sie ist, und dann Hilfestellung zu leisten, weil Rollenspiel auch ein großartiges Tool ist, abgesehen davon, dass es ein tolles Hobby ist, ich verspreche es, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, kurz mal, sondern es ermöglicht ganz vielen Leuten, in anderen Rollen Dinge auszuprobieren, Selbstbewusstsein aufzubauen, Konflikte auszuprobieren und dergleichen, und das ist sehr, sehr wertvoll für
Und es ist ja auch sehr wertvoll für jede einzelne Person.
Ja.
Von daher großartig. Und die nächsten 4 Tage bist du ja auch hier. Also ich meine, du bist auch gleich mit auf der Neuheitenschau und stehst für Fragen zur Verfügung oder auch für Filminterviews. Aber die nächsten 4 Tage, was machst du alles hier?
Ich mache nur das, was ich seit, ich glaube, 20 Jahren auf der Spiel regelmäßig mache und seit 15 Jahren jedes Jahr. Ich gehe rum, ich schaue mir Neuheiten an, ich treffe mich mit anderen Leuten aus der Szene, mit Freunden auch sehr viel. Irgendwann ist man mit den meisten Leuten befreundet in solchen Szenen oder unbeliebt, eins von beiden. Und eben dann auch mit denen zu reden, Interviews zu führen und Spiele sichtbarer zu machen, auch als Streamerin und als YouTuberin, um Leuten da draußen zu zeigen, das ist das, was es gibt und vielleicht ist das was für euch.
Ja, wie ihr gehört habt, ist die Tonqualität nicht so super tolle. Das hängt einfach daran, dass wir das mit unseren Handmikrofonen quasi von Ferne aufgenommen haben. Ich habe versucht, das ein bisschen zu pimpen, aber wir haben auch nicht so viele Ausschnitte davon. Mary hat das super gemacht, finde ich. Also deutlich und wesentlich besser als Alea letztes Jahr. Es war halt irgendwie, Mary erwartet halt nicht irgendwie, dass die Leute in wie so eine Moshpit irgendwie reagieren und so Konzertpublikum, sondern die ist halt auf solche Veranstaltungen halt auch, also sie hatte Erfahrung, sag ich jetzt mal.
Sie ist halt nun mal auch von ihrem Berufsbild, sie ist nun mal Reporterin, sie ist Podcasterin, sie ist YouTuberin, sie ist regelmäßig mit Mikrofonen selber irgendwo unterwegs. Das heißt, sie ist da nochmal ganz anders unterwegs als ein Musiker, der ja primär auf der Bühne steht und singt und vielleicht gelegentlich mal ein Interview gibt. Und ich glaube aber auch, dass die Veranstalter ein bisschen gelernt haben aus dem, was letztes Jahr passiert ist, weil sie haben das Konzept ein bisschen umgestellt. Beim letzten Mal war es ja so, dass die Preisträger zum Beispiel auf die Bühne gebeten haben und dann erstmal selber Fragen gestellt haben und dann kam ja Alea hinten dran und das haben sie ja diesmal anders gemacht. Die haben einfach nur gratuliert und Mayra hat alle Fragen gestellt. Ja. Und damit war es erstens kürzer und Mayra hat natürlich auch schlauere Fragen, also schlauer im Sinne von für eine kurze Antwort besser geeignete Fragen gestellt.
Ja, wir haben die Gelegenheit auch mit Mary zu sprechen und da hören wir doch jetzt mal kurz rein.
So, ich habe mir jetzt hier den Star der Spiel geschnappt, die Mayra Stritter. Erstmal hallo, ich freue mich total, dich mal persönlich kennenzulernen. Wie bist du denn jetzt zu der Ehre gekommen, hier Botschafter für die Spiel dieses Jahr zu sein?
Es ist tatsächlich relativ schnöde. Die Leute beim März Verlag kannten mich teilweise vorher schon und haben gefragt, ob ich Lust drauf hätte, weil sie jemanden gesucht haben, jetzt im zweiten Jahr als Ambassador. Eine Person, die sich mit Spielen auskennt, gerne auch in unterschiedlichen Bereichen und auch gerne mal in einem Kostüm auf einer Veranstaltung ist. Und das habe ich erfüllt, sag ich mal. Und dann haben sie mich gefragt und ich habe ja gesagt, so einfach war es. Okay, also dass man sich kostümiert, scheint ein wesentlicher Faktor zu sein. Glaubst du denn, dass deine Rolle hier auf der Spiel dazu führt, dass Rollenspiel an sich vielleicht mehr Zugkraft bekommt, mehr Bedeutung bekommt für die Spiel auch, also für die Spiel hier?
Ich hoffe es. Also es ist, glaube ich, für die Leute, die sich nicht ganz so gut damit auskennen, ich bin vor allen Dingen Rollenspielerin, Autorin, aber vor allen Dingen auch dann Podcasterin, YouTube und so weiter und so fort zum Thema Rollenspiel. Und es ist schon mein Anliegen, mehr Leute für das Hobby zu gewinnen und auch zu erklären, was es ist und den Einstieg leichter zu machen. Und ich versuche das auch hier. Ich habe auch ein Panel dazu, warum Rollenspiele gut für die Welt sind und für die Leute, die sie spielen. Und ich kann natürlich nicht sagen, ob das funktioniert, aber die Absicht ist auf jeden Fall dahinter.
Ja, ist auf jeden Fall sehr ehrenwert, weil wir spielen auch ganz gerne mal Rollenspiel und nicht nur Brettspiele, auch wenn sich unser Podcast mehr auf Brettspiele bezieht. Was spielst du denn so für Brettspiele, wenn du denn zwischen all den Rollenspiel-Sessions, die du sicherlich hast, dann auch mal ein Brettspiel spielst?
Ich gebe zu, dass die Brettspiele mich meistens erst über das Thema bekommen und dann begeistere ich mich für die Regeln. Also ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan von Eldritch Horror, weil ich den Cthulhu-Mythos sehr gerne mag und dass man international da unterwegs ist, das mich sehr anspricht. Das ist das, was ich immer raushole, wenn ich mehrere Leute zu Besuch habe und versuche, sie dazu zu bringen, das zu spielen. Und ansonsten sind es schon eben Themen, die durchaus auch einen Crossover haben mit Rollenspiel, Fantasy-Sachen, Herr der Ringe, Star Wars, so etwas. Aber eben auch andere persönliche Interessen, zum Beispiel der Gewinner vom Deutschen Spielepreis, SETI. Das habe ich irrsinnig gerne gespielt, weil ich mich eben für die realistische, reale Raumfahrt sehr interessiere. Also es ist sehr weit gestreut. Es gibt nicht wirklich ein Genre, was mich so gar nicht anspricht. Auch wenn, sag ich mal, Spiele, die einen kooperativen Modus haben, für bei mir immer noch mal einen extra Punkt Bonus bekommen.
Ja, okay, dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß auf der Messe, viel Erfolg und hoffe, dass du gutes Stehvermögen und ganz viel Stimme die nächsten Tage hast.
Vielen Dank, das wünsche ich euch auch und noch eine sehr schöne Spiel.
Ja, da sind wir wieder. Nachdem dann Mary auf die Bühne kam und vorgestellt wurde und ein bisschen, wie ihr auch am Anfang gehört habt, ein bisschen geredet hat über was sie da macht und warum sie das macht und so weiter, da ging es dann schon direkt in den Deutschen Spielepreis. Der Deutsche Spielepreis, der ist ja immer unterteilt in den Kinderspielpreis und in den Hauptpreis. Ja. Und ich fand ja wieder den Kinderspielpreis, den hat man so nebenbei gemacht. Da haben wir leider keine Aufzeichnung zu. Aber das ging so, ja, und jetzt kommen wir zum Deutschen Spielepreis. Den Kinderspielpreis hat den und den gewonnen. Also den und den nicht, sondern die kleinen Alchemisten.
Die kleinen Alchemisten, und wir wollen Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, also wir wollen das nicht so weghuschen, wie das bei der Veranstaltung ja, war.
Also da müssen sie, glaube ich, echt noch ein bisschen irgendwie zulegen in der, also das war, ich dachte, ich habe so gedacht, okay, jetzt kommt irgendwie, ja, wer hat jetzt gewonnen? Es hat gewonnen, ja, und nee, es wurde einfach so im Satz
ja, also das fand ich halt auch tatsächlich schwierig und was ich halt auch schade finde ist, beim Hauptpreis werden ja immer die, also quasi die 10 Nominierten, wobei die 3 obersten Nominierten schon mal so ein bisschen abgekapselt sind, wo dann eben die Aussage ist, da, die 3 werden es werden, aber wer jetzt der Sieger ist, wird dann eben erst auf der Veranstaltung verkündet. Aber da wurden jetzt auch nochmal die 7 anderen quasi zumindest kurz eingeblendet auf der Leinwand, sodass man halt gesehen hat, wer war denn überhaupt noch mit im Rennen. Bei dem Kinderpreis hat man das zum Beispiel gar nicht gemacht, nochmal so gezeigt, wer denn da vielleicht noch genannt worden ist.
Beim Hauptpreis haben sie es dann tatsächlich ein bisschen besser gemacht. Das war dann wirklich so, wie es meiner Meinung nach auch für den Kinderspielpreis hätte sein sollen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein, wer gewonnen hat.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum Gewinner. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis mehr. Es waren ja 3 bekannt. Dementsprechend freuen wir uns, jetzt SETI als Gewinner des Deutschen Spielepreises bekannt geben zu dürfen.
Ja, ich hatte ja schon, also es wäre jetzt eine sehr, sehr große Überraschung gewesen, wenn SETI das nicht gewonnen hätte. Und als Endeavor dann auf dem 2. Platz war, habe ich gedacht, okay, das ist sicher, ja.
Ja gut, da war ja dann noch nichts mehr übrig von den Nominierten.
Ja, genau, ja, also das war eigentlich fast sicher, dass das SETI bekommt. Auch verdient, sage ich jetzt mal, ja. Und die Check Games Edition Leute haben direkt vor uns gesessen, ja. Und ich glaube, die wussten auch schon vorher, dass sie das gewinnen. Ja, auf jeden Fall, das war richtig schön. Mary hat das richtig gut gemacht. Und wir hatten danach auch die Gelegenheit, mit Thomas Scholleck zu sprechen und ihn mal ein bisschen abzufragen, wie er denn so ein Spiel überhaupt macht und wie er es vor allen Dingen schafft, so viele gute Spiele und so viele aufwendige Spiele innerhalb von so kurzer Zeit zu machen. Und wir haben ja auch ihn mal gefragt, was denn so in Zukunft kommt. Und er hat da so ein bisschen, das sieht man natürlich nicht auf dem Podcast hier, aber er hat da ziemlich gegrinst bei der letzten Frage. Hört einfach mal rein.
So, we're here with Tomasz Holek. First off, congratulations for winning the Deutsche Spielepreis. It's great, it's well deserved, it's a great game. So you had a lot of games out in the last 2 years that were really good. So first question, how are you doing all of that?
Yeah, I do all of that, I do all of that many years before, because I work on SETI 6 years, and during that time I work on many other games like Galileo, Tigard, and Aquaria, some small games, and that was very, I think a very long time I learned how to do board games before I start to pitch the games to the publishers. So
what is your process, right? So are you starting usually with a theme, or are you starting with a mechanic? What is the way you are doing that?
Yeah, definitely I start always with theme, because theme is for me the most important thing in the game, and I want to bring a theme in Eurogames where you don't expect it that much. So for me it's very important, and I always start with the theme, and I always do the theme that I like somehow, or I'm involved in, or because for example SETI, I love space, I studied space many years, and Galileo is the same, like studying history of space, and Tea Garden, I drink a tea, like 15 years I drink a Chinese tea, so I said once I drink a Chinese tea, I said maybe I should try to do a game about tea, because I know about tea a lot, because when I drinking tea I study what is the history about the tea and everything. So I said, maybe I should do a game about tea, because I like tea. So always the theme, and very rarely I said something about I invented, or I should try this mechanic, and what should be the theme to this mechanic. I always start with theme.
Okay, so for SETI, for example, right? This is like a very physical game that had a lot of like very like special things that are moving, and like rondels and pieces that are moving here, which perfectly fits the theme as well. So what is your process for designing such a like physical game?
Yeah, the process was the same like in other games. I try to study a lot. I study as much as I am possible about the topic, but this one was very way much harder than the other ones, because there is a real physics. But for me it was a little bit easier, because like before I start to work on the SETI, which was 2018, I was amateur astronomer, and which means I study like the physical things in this topic. So I watch a lot of talks about space, but not the talks like, and this is Uranus, like for not talks from people for people who don't know like almost like not much about space, but the physical or like the physical stuff, like the talks about more physics than space. So, because I don't know how, I didn't study physics, but I like it. So that's why I watch these talks, and it brings me idea how should it work in SETI.
Awesome. Did you also work with other scientists on this game, for example?
No. I work on this alone. But sometimes I show the game people from the physics. For example, one of the biggest Czech person behind extraterrestrial intelligence. So he played the game, and he said to me, "Oh, this is very good, and this should be like this." We talk about this stuff. So I show the game, but I didn't work with them on the game.
Cool. So I guess you have an aquarium at home, right? Because your new game is Aquaria. So can you tell us like one or two sentences about that new game, what it is about?
Yeah. The game is about that you have your own aquarium and you place or you try to find the best possible like fishes to put inside to your aquarium. And also to watch what the water is, and because there's something like you can change something with the when you put the fish inside the aquarium, it's something do like you gain some new barrels. I don't know the name in English right now. And you change something, and yeah, it's a little bit more like Euro style game. It's a little bit more Euro, and the team is there because I don't have aquarium right now, but we had aquarium when I was younger, when I was child, and my friend friend have aquarium, and I have this idea when we play. Some game from Lacerda in his home, and I watched the aquarium always. So that was from that time is the idea.
Cool. So last question. You said that you always start with the topic, right? So what other interests do you have, and what can we probably expect in the future from you?
Oh, interests. What I like is history. Also, that history and astronomy makes Galileo Galilei. But I like history of Czech, for example. And I like yeah, and I like horror games. I like horror style of games. Or maybe what I like a lot is game about some license, about something, about some movie, or maybe some video game. That is something I like, and maybe I will have something in future.
Okay. Yeah, that's quite a teaser. Okay, thank you for your time. That was really nice. So yeah, we are looking forward to new games this year, next year. So yeah, we will stay tuned.
Thank you so much.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwie demnächst vielleicht eine Horror-Film-Umsetzungsgeschichte sehen von CGI.
Ja, wer weiß, vielleicht war das ja auch alles nur Ablenkungsmanöver und wir kriegen ein ganz anderes Spiel als nächstes.
Ja.
Er scheint ja viele Hobbys zu haben.
Ja. Ich habe übrigens ihn mal gefragt, warum denn Aquaria denn ein anderes Cover hat in Deutsch als in Englisch. Und das war dann nach dem Interview. Mhm. Und er sagte, er hat keine Ahnung.
Ja, das ist wirklich sehr irritierend.
Und er sagte, er weiß nicht warum, er hat das Ding erst gesehen in Deutsch, als es fertig war. Und da hatte das schon das neue Cover gehabt. Also er weiß es auch nicht. Ich bin dann mal zum Skellig Games Stand gegangen.
Die das ja irgendwie verantwortet haben.
Genau, die deutsche Version herausbringen, und habe einfach mal gefragt, wie sieht das denn aus, warum hat das denn im Deutschen ein anderes Cover? Und ich kann euch sagen, die Antwort ist nicht gegrenzt. Die Antwort ist, es hat uns nicht gefallen.
Ja, also den Testern, die das Test gespielt haben, hat das durchweg nicht gefallen. Und dann haben sie sich einfach entschieden, ein anderes Cover zu machen.
Ja, ich finde das ja ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ich finde das bei Büchern auch immer schlimm.
Ja.
Und wenn die deutschen Romane ein anderes Cover haben als die englischen, weil ich genauso wie da auch bei Brettspielen finde, dass das Cover und das Gesamtpaket sozusagen auch irgendwie ein Ausdruck des Autors ist. Ja? Weil der Autor gestaltet ja auch an den Covers mit. Und ich finde, das zu ändern, finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Und wenn es dann auch noch, also meiner Meinung nach, gut, darüber kann man jetzt streiten, ne? Also ob jetzt das Neue oder das Alte irgendwie, also ob das Englische oder das Deutsche besser ist. Ich finde das Englische wesentlich ansprechender und auffälliger. Aber
es fällt halt aus dem Rahmen. Ob man es jetzt schön findet oder nicht, kann man dann nochmal diskutieren. Das ist ja alles immer Geschmackssache. Aber was ich tatsächlich sagen muss, ist, dass ich das Neue, also das deutsche Cover, sehr generisch finde. Es ist kein Eyecatcher. Es zieht nicht die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist ein Spiel unter vielen. Und tatsächlich war mein Gefühl, dass das schon fast ein bisschen KI-generiert aussieht. Es ist,
naja, das
will
ich jetzt nicht
das
sagen.
Das will ich nicht unterstellen, aber es sah halt belanglos, ist das richtige Wort. Es sah halt so belanglos beliebig aus.
Ja, nach der Pressekonferenz, nachdem das dann zu Ende gegangen ist, gingen dann die Tore auf zur Neuheitenshow. Die ist quasi direkt angrenzend am Foyer in der Halle 8.
Also und da, wo ihr dann ab morgen in der Schlange steht, um reinzukommen, da war die Neuheitenshow.
Und da sind halt quasi so Tische aufgebaut und auf den Tischen werden dann die Neuheiten präsentiert. Da gibt es keine, das sind keine richtigen Messestände, sondern jeder bekommt quasi so ein Stückchen Tisch.
Ja, und mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel sie bezahlt haben und wie viel sie präsentieren müssen. Jemand wie, also ein Verlag wie Asmodee, die da irgendwie 100 Spiele präsentieren, haben da natürlich mehrere Tische und ein kleiner Verlag hat dann vielleicht nur so einen ganz normalen kleinen Tisch.
Genau, oder nur einen Teil davon.
Ja.
Ja, es gibt insgesamt 1719 Neuheiten auf das Spiel und davon waren 921 in der Neuheitenshow.
Ja.
Das heißt, nicht alle Neuheiten sind in der Neuheitenshow und wir hoffen, dass wir da noch ein paar richtig coole finden. Das sind ja fast die Hälfte, die dann nicht zu sehen sind. Und wahrscheinlich sind das eher so die kleinen Verlage, gehe ich von aus, weil das kostet relativ viel Geld, in diese Neuheitenshow reinzukommen und da auch vertreten zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir uns ein paar Sachen angeguckt und eine Sache, die mir direkt ins Auge gefallen ist, die auch Pete schon im Auto erzählt hat, von der ich gar nichts wusste, ist, dass auf der Spiel es tatsächlich das Ra von Rainer Knizia zum Kaufen gibt. Und wenn ihr euch da erinnert, da hatten wir ja schon ein paar Mal das Topic von, ja, das ist ja echt schwer zu kriegen in Deutschland, weil es irgendein komisches Lizenzproblem gibt und deswegen dieses Ra-Spiel von dem Publisher nicht in Deutschland verkauft werden kann. Wenn man das auf der Webseite bestellen will, ist in dem Dropdown für das Land alle möglichen Länder drin, nur nicht Deutschland. Und es gab ja auch diese Verknotung mit dem Kickstarter, ja, dass der Kickstarter das nicht liefern durfte nach Deutschland, wo dann Leute auf so ganz komische Ideen gekommen sind, wie es nach Holland liefern zu lassen an irgendeine Packstation und dann da irgendwie abzuholen und solche Geschichten. Ja, ich habe also mit denen gesprochen und da hören wir mal rein. Und da gibt es tatsächlich auch ein anderes Spiel, was sie noch da anbieten, was ziemlich cool ist. Da hören wir gleich rein. Aber wie gesagt, das Ra gibt es bei Instaplay am Stand zu kaufen. Und das kann man da direkt mitnehmen. Die haben sogar das Roll and Ride auch. Also anscheinend haben sie das komplette Range da von den Ra-Sachen, auch die Erweiterung wahrscheinlich. Und ja, da hören wir auf jeden Fall mal rein. Das ist Mandu Games und Instaplay. Die haben, wie gesagt, noch ein anderes Spiel, was ziemlich cool ist. Da hören wir jetzt was drüber.
So we're here at Mandu Games / Instaplay, right? And one of the games that we're like jumping into the eye right now, we're like Cup the Crab. So what is it about?
Honestly, I'm happy that you are talking about Cup the Crab because it's one of my favorite. It's a little box, but with a very awesome artwork. And Cup the Crab is a card game. It's all about taking risk and knowing when to drop something and when to insist to take it. I will explain very, very quickly how it works. You have 21 cards in your hand, and it's either goblets with a value on it, and those goblets are houses for the crabs, and you want to stack as much goblets as you can in a pile and to win that pile. So at each turn you will play only 3 of your cards in your hand, and in each following round you will have less and less choice. Thing is, you also have special cards. You have octopus. They are so smart because they can remove a bottle. A bottle is a trap you put on some stack of goblets to prevent the other players to play on it. So it's like kind of I reserve that stack for myself, and then after the other player can play an octopus to remove the bottle. And you have, of course, the crabs. You only have 3 crabs in the game, so you will try to play them like at the most opportunity, the best moment you can. And then at the end of the game, you will score all the goblets you have and you will just add the values at the top of the card. That's Cup the Crab in a nutshell.
Awesome, thanks. Yeah, it's a very colorful game, so it looks really, really nice. It has a lot of colors, right? So is it available for retail already on the show?
Yes, of course, you can buy it at Mandu booth, so it's a 5A725, so it's available to sell. I think they have a pretty goodie that comes with it as well. And at Instaplay, our goal is to find other publishers all over the world to bring the game to other countries.
Cool, thanks.
Ja, und dann haben wir noch mit Hasbro gesprochen. Hasbro ist ja ein ziemlich großer Konzern, aber die haben nur eine relativ kleinen Impact im Moment im Brettspielland hier in Deutschland irgendwie, ja, und die fangen gerade erst an, da ein bisschen aufzubauen. Und bei denen kommt Sunnybell raus Anfang nächsten Jahres. Das ist das neue Spiel von Elizabeth Hargrave. Und da haben wir auch mit der Pia gesprochen und das hören wir jetzt uns mal kurz an.
So, wir sind jetzt bei Hasbro. Wir stehen hier mit der Pia und da gibt es ein neues Spiel von Elizabeth Hargrave.
Richtig, genau. Das Spiel heißt Sunnybell. Elizabeth Hargrave kennt man vielleicht von Flügelschlag. Das ist ein ganzes Spiel, was sie
auch schon entwickelt hat. Und bei Sunnybell geht es darum, es ist ein Familienspiel für 2 bis 4 Spieler, bei dem man einen wunderschönen, entspannten Strandspaziergang macht. Das Spielbrett symbolisiert den Strand und man bewegt sich wirklich im Laufe des Spiels auf diesem Spielbrett entlang und läuft eine Runde am Strand und sammelt im Rahmen dieses Spaziergangs verschiedene Muschelarten auf. Und wenn man hier sieht auf dem Spielbrett, der Strand ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Und wenn ich am Zug bin, dann darf ich selbst entscheiden, welchen Strandbereich ich vorrücke. Ja, also ich bewege mich jetzt hier in den Strandbereich vor. Ich bin allerdings erst als nächstes wieder dran, wenn ich von allen anderen meinen Mitspazierern überholt worden bin. Das ist wie beim echten Familienstrandspaziergang, genau. Und dann sammle ich die Muscheln auf, die in meinem Strandabschnitt verfügbar sind, und tue sie in mein Säckchen. Und diese Säckchen werden dargestellt in einem Tableau, das jeder Spieler vor sich hat in seiner Farbe. Und da sind Gitternetzlinien aufgezeichnet, in die die Muscheln dementsprechend, je nachdem welche Form sie haben, also hier haben wir 6-kantige Muscheln, wir haben Diamantenformmuscheln, und die passen halt nur in bestimmter Lage in dieses Gitter rein. Und die beeinflussen dann am Ende, wie viele Punkte ich praktisch für meine Muscheln, die ich gesammelt habe, bekomme. Das kann ich dann hier in diesem Muschelguide. Jeder Spieler hat diesen kleinen Muschelguide, in dem man immer mal wieder gucken kann, welche Muscheln habe ich denn eingesammelt und wie müssen die am besten angeordnet sein in meinem Säckchen? Nämlich das beeinflusst am Ende die Gesamtpunktzahl der Spieler. Wie gesagt, das Spiel ist vorbei, wenn alle Spieler am Ende des Strandabschnitts angekommen sind. Es gibt noch eine kleine Verschnaufpause hier am Leuchtturm, wo man auch nochmal extra Punkte sammeln kann. Und ja, ansonsten ist das ja ein wunderschön illustriertes Spiel mit vielen Muscheln. Und was ich ganz toll finde, hinten in der Anleitung sieht man übersichtlich nochmal eine kleine Legende zu allen Muschelarten, die es so gibt. Das heißt, man lernt auch noch ein bisschen was dabei.
Ja, ist auf jeden Fall optisch auch ein richtiger Hingucker. Wir hatten ja schon am BerlinCon die Gelegenheit, einen Prototypen zu spielen. Gibt es das Spiel denn jetzt auch schon im Handel?
Noch nicht. Im Handel wird es ab Anfang nächsten Jahres geben. Im Januar hoffen wir, dass die ersten Spiele im Handel erscheinen werden. Und ja, bis dahin hoffen wir, dass wir hier in Essen einiges schon auf den Geschmack bringen können. Und verteilen wunderschöne Postkarten als Erinnerung von Sunnybell, damit alle wissen, ab Januar im Laden Sunnybell kaufen.
Ja, das sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden es auf jeden Fall auch nochmal Probe spielen. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, das war jetzt mal so ein ganz kurzer Überblick. Ich bin mal gespannt auf morgen. Donnerstag sind wir relativ früh wieder am Start. Noch früher als heute. Das wird echt hart für mich. Aber da muss ich durch und dann werden wir uns den Tag über auf der Messe rumtreiben und am Freitag auch. Und am Freitagabend kommen wir dann zurück. Wir werden am Samstag eine Folge bringen, ganz normal. Allerdings wird die vielleicht am Samstag nicht um 6 Uhr morgens kommen, wie üblich, sondern ein bisschen später. Und da werden wir dann über unser Fazit zum Donnerstag und Freitag sprechen und vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, was wir alles so eingepackt haben.
Ja, und wir haben, wie gesagt, noch ein paar weitere O-Töne. Wir haben ein ganz tolles Interview mit dem Marco von Elsner Game. Ich habe mit der Elena von Asmodee kurz gesprochen und mir noch ein paar Spieleerklärer geschnappt, die Highlights vom Asmodee-Sortiment uns vorgestellt haben. Und es gibt noch weitere O-Töne, also seid gespannt, was wir da noch in der Pipeline für euch haben.
Genau, und was ihr euch dann Samstag und Sonntag noch angucken könnt auf das Spiel. Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Dann kann ich hier zumachen und ins Bett gehen endlich.
wir wünschen euch, wenn ihr auf der Spiel seid, natürlich ganz, ganz viel Spaß auf der Spiel. Falls ihr uns irgendwo seht, dürft ihr uns gerne ansprechen. Und ansonsten, falls ihr jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht zu Spiel kommen könnt, wünschen wir euch natürlich eine tolle Zeit. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.